Gut, also wir sind Christen, oder? Christen sollen nämlich wirkliche Christen sein, wirklich Gläubige, nicht Schriftgelehrte oder gar Pharisäer. Also da gibt es nämlich auch Pharisäer unter den Christen, so in Anführungsstrichen Pharisäer. Oder Schriftgelehrte, kennt jemand Schriftgelehrte, die überall alles wissen, aber das nicht leben? Das sind dann die Schriftgelehrten, die immer bloß den Finger auf die anderen zeigen, weil dies und jenes irgendwo geschrieben steht. Aber das hat mit Glauben nichts zu tun. Ja, wir sollen wirklich Glaubende sein, die dem Wort Gottes glauben, die Jesus glauben, nicht nur an Jesus glauben, sondern die Jesus seinen Worten glauben. Nicht bloß Wissende, dass wir wissen, was geschrieben ist. Ja gut, das ist alles richtig und gut, aber das Wissen, das bewegt noch nichts. Deshalb gibt es bei uns immer so Geistlehre, ganz gezielt, auf die Dinge des Evangeliums, des Neuen Testaments, damit wir alle ein Bewusstsein entwickeln für das, was wirklich am Kreuz geschah und was das uns bringt. Ja. Es nützt ja nichts, wenn wir das wissen, ja, der ist gekreuzigt worden, aber es nützt uns nichts. Doch, es nützt uns sogar sehr viel, wenn wir es wissen und ein Bewusstsein dafür entwickeln. Weil dann werden wir immer besser am Weinstock sein. Und Jesus hat gesagt, wer am Weinstock ist, bringt viel Frucht. Leider sind viele Christen gar nicht am Weinstock dran. Sie wissen es zwar, aber sie sind nicht mit Jesus richtig verbunden. Und das wollen wir nicht. Wir wollen mit ihm zusammenarbeiten. Deshalb beschäftigen wir uns immer mehr mit Jesus, mit dem Kreuz, mit dem Evangelium. Wir wissen, Jesus war der Sohn Gottes. Das heißt, er ist er immer noch, gell? Aber er wurde als Mensch geboren, gezeugt vom Heiligen Geist und geboren dann von der Jungfrau Maria, weil sie war ja noch nicht mit Josef intim. Und Jesus hatte deshalb, weil er nicht von Josef gezeugt wurde, keine sündige Blutlinie. Ganz wichtig zu wissen. Er war zwar Mensch, aber er war nicht ein Nachkomme Adams von der Blutlinie her oder vom geistlichen Erbe her. Weil er war der Sohn Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Deshalb hatte er die sündige Natur nicht geerbt. Sie war nicht in ihm. Der Tod war auch nicht in ihm. Dieser Jesus war ein sündloser Mensch. Ja, er war Mensch. Darf man es nicht verwechseln. Er war Mensch. Er war nicht als Gott unterwegs. Er hat da seine Göttlichkeit abgelegt und nahm Knechtsgestalt an, heißt es in der Schrift. Also Menschengestalt. Aber als Mensch war er auch sündlos, gerecht und heilig und einfach vollkommen, weil er eben nicht von Adam, dem Sünder, abgestammt ist. Und selbst der Pilatus hat schon erkannt, dass an diesem Jesus keine Schuld zu finden ist. Steht in Lukas 23, 4. Und Jesus selber sagte mir, der Satan hat nichts in mir. Johannes 14, 30. Also nichts, keine Sünde, keinen Raum, nichts. Der Satan hat in Jesus nichts verloren gehabt. Konnte er auch gar nicht, weil er eben sündlos, gerecht und heilig war. Und der Pilatus sprach zu den Hohepriestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Er hat ihn praktisch gesagt, gecheckt. Und genauso wie der Hohepriester ein Lamm, das zur Opferung gebracht wurde, gecheckt hat, ob das ja, schon makellos ist, so ähnlich oder genau so hat der Pilatus diesen Jesus gecheckt und hat festgestellt, makellos. Keine Sünde war an ihm, keine Sünde war in ihm und er hatte auch keine Folgen der Sünde an seinem Leib natürlich, ne, auch nicht an seiner Seele. Dieser Jesus konnte weder krank, noch schwach, noch gebrechlich oder depressiv sein. Das war eine unmögliche Sache, weil es war kein Fluch auf ihm, er war kein Sünder, also musste das alles an ihm abprallen. Und als der Satan ihn versucht hat in der Wüste, hat er eben keinen Ankerpunkt gefunden an diesem Jesus. Da war keine Andockstelle für Satan oder für die Sünde da. Er war eben der Sohn Gottes, heilig und gerecht. Was an Jesus war oder aus ihm hervorkam, das waren die Früchte des Geistes. Ja, weil eben der Geist Christi, Gottes Geist in ihm war. Und das ist wichtig für uns zu wissen, die ganzen Sachen. Und dieser Jesus war im Alter von 30 bis 33 Jahren, als er seinen Dienst tat. Und er war im besten Alter, wenn man so schön sagt. Kerngesund und topfit. Erst am Kreuz, da nahm er den Platz der Menschheit ein, wurde zur Sünde und da hat sich das geändert. Da konnte plötzlich das Übel an ihn andocken, weil er zur Sünde wurde. Also wurde alles auf ihn übertragen. Jede Sünde, jeder Fluch und egal was noch, alles ist auf ihn übertragen worden, von der Menschheit her, auf diesen Jesus, auf dieses Opferlamm, auf diese Sühne oder Schuld oder Sündopfer, wie man es auch nennen mag. Und das beschreibt uns eben schon Jesaja Kapitel 53 ab Vers 4. Ich lese es wieder vor, ihr kennt es, aber das ist einfach die wichtigste Stelle, sage ich einmal, vom Alten Testament. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie die Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. So hat es der Jesaja schon voraus prophezeit. Wir hielten ihn für bestraft, schreibt er hier, da sind jetzt nicht wir hier gemeint, sondern die Juden damals. Aber sie wussten es noch nicht besser, sie wussten ja noch nicht, dass das Opferlamm Gottes war. Wir wissen das ja heute. Als haben sie gemeint, Gott straft diesen Jesus jetzt, weil er sich so angemaßt hat, Sohn Gottes zu sein und Menschensohn genannt hat und so weiter. Aber das war nicht der Grund. Der Grund war um unseretwillen, wegen unseren Sünden, wegen unseren Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen ging er ans Kreuz. Und hier heißt es ja, die Strafe lag auf ihm, damit wir nicht gestraft werden, sondern dass wir Frieden haben. Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also Gott in dem Fall ließ Jesus mit unserer ganzen Schuld behaftet sein und gestraft werden. Jesus nahm unseren Platz ein, er nahm unser Urteil auf sich, er nahm unser Gericht auf sich. Das müssen wir ganz fest verankern in unseren Herzen, weil es gibt manchmal Situationen, wo der Feind uns anklagt und wo Schwierigkeiten sind und dann die Frage, ja, warum ist das jetzt so? Werde ich gestraft oder was habe ich verbrochen und so weiter? Das sind dann die Lieblingsfragen, die der Teufel dir ins Ohr flüstert. Tatsache ist, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Er hat das Urteil, das Gericht auf sich genommen. Der Beweis ist 2. Korinther 5, 21. Den, also Jesus, den der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist die Aussage schlechthin. Jesus kannte keine Sünde, er war kein Sünder, er hat auch nie gesündigt und die Erbsünde war nicht in ihm. Aber Gott hat ihn für uns, um unseretwillen, zur Sünde gemacht, zur personifizierten Sünde und damit wurden wir zu Gottes Gerechtigkeit in Jesus oder durch Jesus, weil wir getauscht haben. Er war die Gerechtigkeit und hat sie uns angezogen. Wir waren die Sünde und wir haben sie ihm übertragen. Das war Gottes Erlösungsplan für die Menschheit und diesen Plan hat er auch durchgezogen. War wahrscheinlich nicht unbedingt ein Highlight und einfach, aber er hat es durchgezogen. Jesus selbst sagte schon, als er seinen Dienst tat, dass er sich für uns als Lösegeld eintauschen wird. Markus 10, 45 sagt uns das sehr deutlich. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also er hat gedient, indem dass er sich selber als Lösegeld hergegeben hat. Lösegeld bedeutet, ja, jemand ist entführt, ist gefangen worden und man muss eine bestimmte Summe bereitlegen, damit derjenige wieder freikommt, oder? Na gut, Jesus war jetzt nicht ein Geld, das ist eine Bildersprache, aber er hat sich selber hergegeben, damit wir frei sein können. Und diese Sache muss dich in deinem Herzen erreichen. Wenn es nur die Verstandesinformation ist, ist es gut, aber bewegt noch nichts, es bewirkt einfach dann noch nichts. Darum ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema oft und viel beschäftigen, darüber nachdenken, aussprechen, bis es unser Bewusstsein durchdrungen hat. Dann setzt es die Kraft frei, die in diesem Wort drinsteckt. Also es wurde Platz getauscht, Jesus an unserer Stelle, wir an seiner Stelle. Man könnte sagen, jetzt haben wir den Platz an der Sonne erhalten. Ja, der Paulus hat einmal so Ähnliches geschrieben, im 1. Timotheus 2, 5 und 6. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Also dieser Jesus gab sich selbst als Lösegeld für alle, schreibt der Paulus, klipp und klar. Es ist immer gut, wenn man zwei Schriftstellen hat, die sich gegenseitig ergänzen oder bestätigen. Also mit dieser Opferung von Jesus dort am Kreuz, als er seinen gerechten, sündlosen Sohn geopfert hat, hat Gott ein Tauschgeschäft gemacht, ein Tauschgeschäft angeleiert. Diesen wertvollen, heiligen Jesus, seinen eigenen, einzigen, geliebten Sohn, hat er eingetauscht gegen all die wertlosen Sünder. Hört sich jetzt ein bisschen heftig an, aber tatsächlich, die Sünder sind unterm Strich wertlos, weil sie sind von Gott getrennt und in Ewigkeit verloren. Was willst du mit so einem? Ne? Kann nichts anfangen damit. Gott kann nichts anfangen mit dem Sünder. Er ist von ihm getrennt durch die Sünde und ist in Ewigkeit. Aber, ja, aber in Gottes Augen, in Gottes Herzen waren wir oder sind die Sünder wertvoll. Ja, obwohl sie es eigentlich nicht sind, aber er sieht sie trotzdem als wertvoll an. Warum? Weil auch sie seine innig geliebten Geschöpfe waren oder sind. Und deshalb hat er Jesus gegen die Sünde eingetauscht, weil er sie trotzdem geliebt hat. Er liebt nicht die Sünde. Die Sünde hasst Gott. Die Sünde, das, wenn er sieht, dann hat er Probleme an sich damit. Aber seine Liebe überwindet es. Er hat seinen einzigen geliebten Sohn eingetauscht, geopfert am Kreuz, damit wir, die wir Sünder waren, wieder zu ihm kommen können, wieder geistlich lebendig werden können, wiedergeboren werden können und eben nicht bloß Geschöpfe Gottes sind, sondern Kinder Gottes sind. Und da ist noch ein gewaltiger Unterschied. Denn als Kind Gottes bist du sein Nachkomme, da bist du auch ein Erbe Gottes. Das ist interessant, ja? Und deshalb müssen wir diesen Tausch am Kreuz uns immer wieder, und zwar genau anschauen, damit wir das verstehen oder mehr davon verstehen. Wir werden immer mehr Einblick in das bekommen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und das hat riesige Auswirkungen auf die, die die Sache verstehen und die wirklich daran glauben. Für die, die nur diese Information haben, und die haben wir ja schon von klein an sich, von der Religion her, dass dieser Jesus gekreuzigt wurde. Aber kaum jemand hat dir mitgeteilt, warum und wieso und weshalb und was das mir eigentlich bringt. Darum schauen wir uns heute mal an, was wurde da alles getauscht an diesem Kreuz, mit diesem Jesus. Also grundsätzlich haben wir jetzt mitgekriegt, Jesus wurde für die Menschheit, die sündige Menschheit, eingetauscht. Und das ist eben der erste und wichtigste Punkt, dass die Sünde getauscht wurde gegen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, unsere innere sündige Natur, die Erbsünde, wurde eingetauscht gegen die Natur von Jesus, denn die war gerecht, heilig, göttlich. Und dieser Tausch ist durch die Wiedergeburt unterm Strich erst dann richtig vollzogen worden. Obwohl es Jesus schon vor 2000 Jahren getan hat, aber gültig und aktiv ist es geworden, als wir eben uns bekehrten, zu Jesus im Glauben hingewandt haben und wiedergeboren wurden. Und jetzt sind wir die Gerechten und Heiligen durch diesen Glauben. Und dieses Gerecht und Heiligsein erzeugt dann wiederum einen gerechten und heiligen Lebenswandel der Christen. Dieser Prozess nennt sich Heiligung. Ja, das ist die Folge der Heiligkeit, die wir geschenkt bekommen haben, ist dann Heiligung. Und so sollte das eigentlich sein. Leider gibt es eben viele Christen, die eben nicht so eng mit Jesus gehen und nicht in der Kraft des Geistes. Die werden auch kaum verändert. Die werden den sündigen Lebensstil beibehalten. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir uns mit Jesus auseinandersetzen, Gemeinschaft mit ihm haben, die Schriften lesen und auf das Kreuz hinschauen, was da eigentlich geschehen ist, und den Heiligen Geist die Führung überlassen. So, nächster Punkt vom Tausch. Die Strafe und das Gericht wurde getauscht gegen Straffreiheit oder Freispruch. Das ist eine wunderbare Sache, wenn du dich damit beschäftigst. Die Strafe, haben wir vorher schon gelesen, in Jesaja 53, lag auf ihm zu unserem Frieden. Also die Strafe für unsere Sünden hat ihn getroffen. Ja, wenn du dir das einmal vorstellst, diese Kreuzigung, das ist alles, was auch da vorher alles mit Jesus geschehen ist, er ist wirklich extremst bestraft worden. Aber er wurde für etwas bestraft, was er nicht getan hat, aber was wir Menschen alles getan haben. Das ist der Unterschied. Deshalb sehen wir diesen Tausch ganz deutlich. Wegen unserer Missetat starb Jesus am Kreuz. Und damit hat er uns einen Freispruch erkauft. Und zwar einen totalen Freispruch. Ja, so wie Barabbas, der Mörder, der da eingekerkert war, der eigentlich gekreuzigt hätte werden sollen, der wurde dann überraschend und unverdient freigelassen. Genauso, als hätte er nie irgendwas getan, obwohl er wirklich ein Mörder und Verbrecher und Räuber war. Er war so ein richtiger Terrorist, könnte man vielleicht auch sagen. Ihm wurde aus Gnade alles erlassen, unverdient und völlig überraschend. Ich denke mir, dass der Barabbas es selber fast nicht glauben hat können, dass er jetzt frei ist. Und das hat ihn geschockt. Es gibt ja da einen Film, ich glaube einen alten und einen neuen. Ich habe es den alten als Kind oder Jugendlicher schon mal gesehen. Und der hat dann nachgeforscht, was jetzt mit dem Jesus ist. Und der wurde dann angeblich auch noch gläubig. Ich habe einmal gelesen, der hat ja eigentlich auch Jesus Barabbas geheißen. Das ist auch interessant. Auf jeden Fall ist dieser Barabbas oder Barabbas, wie auch manche sagen, ein Bild für uns, für den Sünder, für den Verbrecher. Und genauso wie der unverdient und überraschend freigelassen wurde, so als hätte er nichts getan, so auch wir. Kannst du dir das einmal vorstellen? Du bist im Kerker, wartest auf deine Hinrichtung am Kreuz und plötzlich kommt einer, macht Tür auf und sagt, hey, du kannst rausgehen, du bist frei. Du bist freigesprochen, weil wir kreuzigen jetzt einen anderen an deiner Stelle. Ja, brutal, oder? Aber es ist so. Wir sind frei. Viele können das gar nicht fassen, dass sie frei sind und suchen immer noch nach irgendeiner Sünde oder irgendeiner Schuld oder irgendetwas, was sie noch Buße tun müssen, um Gott besser zu gefallen. Aber nein, das musste weder der Barabbas noch wir. Sonst wäre es nicht Gnade. Nimm es einfach einmal so an, dass du freigelassen bist. Es ist die volle Wahrheit. Du bist straffrei geworden und entlassen aus deinem Gefängnis der Sünde und des Todes. Deine Sünden sind gesühnt und du bist sündlos geworden. Der Schuldschein steht im Kolosserbrief 2,14. Der Schuldschein, der gegen uns in den Satzungen des Gesetzes stand, ist ausgelöscht, zerrissen, weggetan. Ja, die Anklageschrift, die hätte vielleicht der Richter dir vorgelesen, was du alles für Schandtaten begangen hast. Und aufgrund dessen wärest du zum Tode verurteilt worden oder in die ewige Verdammnis verurteilt worden. Aber das ist weggetan. Dieser Zettel ist zerrissen. Du hast Freiheit. Freiheit. Und das ist das nächste Thema, was getauscht wurde. Gebundenheit gegen Freiheit. Ja, dieser Jesus ging nämlich für uns in die Gefangenschaft. Man hat ihn gefesselt, man hat ihm die Augen verbunden. Man hat ihn bespuckt und verspottet und geschlagen. Und dann trug er auch noch das Kreuz, dieses Joch, auf den Berg hinauf. Sein eigenes Folterinstrument. Und dieser Jesus war nicht nur ein Gefangener der Römer, sondern er war in dem Moment ein Gefangener Satans. Das müssen wir wissen. Weil durch unseren Tausch mit ihm sind jetzt wir nicht mehr Gefangene von Satan. Und wenn der Satan dich attackiert, da musst du ihm das erwidern und entgegensetzen können. Das musste Jesus auch in der Wüste, als er vom Satan verführt werden hätte sollen. Er hat ihm immer gesagt, was die Wahrheit ist. Und gegen die Wahrheit konnte der Satan nichts anhaben. Und Jesus hat sich nicht von der Wahrheit abbringen lassen. Also wir können jetzt in Freiheit von Satans Tyrannei und von dämonischen Aktivitäten leben. Lass dir nicht immer die Butter vom Brot nehmen von den dämonischen Mächten, von ihren Attacken gegen dich, sondern stell etwas entgegen. Und da ist es das, die Botschaft vom Kreuz, das du entgegenzusetzen hast, die Wahrheit gegen die Lüge und die Verführung. Ja, das Joch über uns ist zerbrochen. Ja, versetz dich in die Lage von Barabbas. Ja, das macht vielleicht einen riesigen Kick bei dir. Versetz dich einmal in diese Lage, wie er freigelassen wurde, so auch du. Und der Paulus schreibt im Galater 5,1, für die Freiheit hat Jesus uns freigemacht. Eben, dafür hat er bezahlt, damit wir frei sind. Frei von Sünde, von Schuld und von Verdammnis und Fluch. Das ist das Evangelium. Evangelium heißt ja auf Deutsch gute Nachricht. Und es ist eine gute Nachricht. Und wenn ich dir wieder die Gebote predige und du musst das tun und jenes tun und da musst zahlen und da musst, dann ist es nicht eine gute Nachricht in erster Linie. Jetzt kommt noch ein Punkt, was getauscht wurde. Das ist auch eine sehr gute Nachricht. Krankheit und Schmerzen wurde gegen Gesundheit und Wohlergehen getauscht. Halleluja, oder? Krankheit, deine Krankheit, deine Schmerzen hat Jesus getragen und wurde getauscht gegen seine Gesundheit und sein Wohlergehen. Haben wir gelesen auch im Jesaja 53,4. Jedoch alle unsere Leiden, Krankheiten, Gebrechen und Schwachheiten, sie wurden auf den Leib Jesu gelegt. Sie wurden praktisch auf ihn übertragen. Er trug bereits alles für uns. Und jetzt musst du die andere Seite der Medaille mal anschauen. Seine vollkommene Gesundheit. Ja, haben wir vorher gehört, er ist topfit und kerngesund gewesen. Seine vollkommene Gesundheit wird genauso jetzt auf uns, die Glaubenden, übertragen. Da schließt sich der Kreis, oder? Es ist Gottes Wille und Gottes Trachten, dass wir Christen total gesund und fit sind, so wie Jesus war. Warum? Weil wir jetzt die Sündlosen sind, weil er für uns zur Sünde wurde, ja, weil die Andockstelle für die Krankheit, für die Sünde an uns eigentlich nicht mehr da ist. Aber es hat mit Glauben und über Bewusstsein darüber zu tun, mit Überzeugung. Und nicht bloß, ja, Wunschdenken war ja schön, das bewegt noch nichts. Wir müssen uns selber von dem Wort Gottes überzeugen lassen, dass das Fakt ist. Dann fängt es an zu wirken. Das Wort Gottes ist lebendig, heißt es, und wirksam. Also, Jesus zeigt ja auch in seinem Dienst auf, dass Heilung Gottes Wille ist. Wenn du Matthäus 8,17 einmal liest, da heißt es ganz klar, dass er geheilt hat, damit die Schrift in Jesaja, praktisch gesagt, Jesaja 53, sich erfüllte. Erfasse es im Glauben. Schau mal an, Abraham und Sarah, Hiob oder der Psalmist, der schreibt, dass ich werde wieder jung wie ein Adler. Jetzt fangen wir mal mit Hiob 33,25 an. Also es ist außergewöhnlich, dass ich Hiob zitiere, weil es ist nicht mein Lieblingsbuch, verständlicherweise. Aber interessant ist dann hier trotzdem dieser Vers 33,25. Da sagt ja hier die Schrift, sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Ja, dieser Hiob wurde schwer geschlagen, von Satan attackiert und so weiter. Aber Gott hat es nicht so stehen lassen. Gott hat ihm alles wieder erstattet und er wird frischer sein als in der Jugendkraft, sagt er hier. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird wieder voll und ganz hergestellt, gesund. Und genau das ist auch passiert. Das ist nicht bloß gesagt worden, es ist auch passiert. Und der Psalmist schreibt im Psalm 103, Vers 5 von Gott, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ja, ich werde wieder jung wie ein Adler, heißt es in einer anderen Übersetzung. Es ist möglich. Ja, du brauchst nicht im Alter klapprig, gebrechlich, dauernd krank und was weiß ich was alles, dement und sonst was sein. Das gehört dir eigentlich nicht. Das hat Jesus getragen und wenn du erkannt hast, dass deine Sünde bereits vergeben und gesühnt ist, dann hat es auch keine Rechte mehr an deinem Körper und an dir. Wenn du mal Abraham und Sarah anschaust, die waren über 90 Jahre alt, da war nichts mehr mit Kinderkriegen. Gott hat ihre Jugend erneuert. Muss so sein, weil sonst hätten sie keinen Isaak mehr bekommen können, oder? Ganz logisch. Also es ist bei Gott machbar und möglich. Der Abraham hat sogar später, als die Sarah gestorben war, nochmal geheiratet und noch Kinder gezeugt. Was soll man da noch dazu sagen? Ja, bei Gott ist eben alles möglich. Zweifle nicht dauernd dran. Wir Christen schauen viel zu sehr auf das, was vor Augen ist, das, was man so gelernt und gehört hat und was halt bei den anderen so ist. Aber wenn es nicht dem entspricht, was Gott sagt, dann ist es eine Lüge. Ganz einfach und deutlich ausgedrückt. So, dann ist getauscht worden am Kreuz. Angst, Stress gegen Freimut und Frieden. Jesus hat so viel Angst und Stress gehabt im Garten Gethsemane, dass er sogar das Blut aus den Poren herausgedrückt hat. Es war extremst Stress. Er hat unseren genommen. Unser Stress, unsere Existenzangst und all diese furchtbaren Ängste, mit denen die Menschen gequält werden. Was nützt es, wenn du Angst hast? Es schadet dir und deinem Umfeld. Aber es ändert nichts. Wenn du Glauben hast, dann ändert es dein Umfeld und dich und deine Situation. Angst ist die negative Form des Glaubens. Angst ist die satanische Form von Glauben. Und es ist getauscht worden gegen Freimut und Frieden. Ja, die Schrift sagt ganz klar, wir haben nicht einen Geist der Angst, der Furcht und Stress, sage ich immer dazu, empfangen, sondern einen Geist des Glaubens, der Liebe, des Friedens und der Kraft. 2. Timotheus 1,7. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Wir sind mit Gott versöhnt. Die Sünde ist weggetan, ist gesühnt. Und er hat seinen Frieden in unsere Herzen gegeben, sagt Jesus in Johannes 14,27. Das ist doch eine Aussage, oder? Und Frieden im Herzen zu haben, nicht Angst und Sorge und Stress, das macht eine ganz andere Lebensqualität. Und so viele hetzen von einem Stresspunkt zum nächsten Stresspunkt, tun sich aber auch viele selber an, weil sie meinen, sie müssen auf jedes Fest laufen und irgendwo müssen sie immer hin und weil haben sie keine Zeit, zu Jesus zu gehen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit dem Friedefürsten. Ja, dann ist der Friede natürlich nicht da. Das ist ja klar. Gut, was haben wir noch? Von Finsternis zum Licht ist getauscht worden. Epheser 5,8 sagt uns der Paulus, wir waren Finsternis. Nicht nur wir waren in der Finsternis, sondern wir waren die Finsternis, weil wir Sünder waren. Ja? Und als Jesus starb, kam die Finsternis über ihn. Ja, das hat sich sogar manifestiert in einer Art Sonnenfinsternis, können wir nachlesen. Aber es war nicht jetzt eine natürliche Sonnenfinsternis, es war eine geistliche Sonnenfinsternis. Es hat Gott gewirkt, um zu zeigen, jetzt kommt die ganze Finsternis auf diesen Jesus. Jetzt ist mein Licht von ihm weggegangen. Aber jetzt sind wir im Licht. Wir sind jetzt das Licht, sagt Jesus selber. Ihr seid das Licht der Welt. Ich sage immer so, wir sind die Lampe und Jesus in uns ist die Lichtquelle, ja, die Birne. Und für uns scheint die Sonne. Wir sind nicht in der Sonnenfinsternis. Für uns ist der Himmel offen. Vorausgesetzt, du glaubst es, hast es erkannt und lässt diese Sonne über dir auch scheinen. Getauscht wurde auch von geistlicher Schwachheit zu geistlicher Kraft. Denn wir, die ganz normalen Menschen, ob jetzt gute oder böse, unterm Strich waren ja alle von Adam her Sünder, wir waren geistlich schwach und Jesus war geistlich stark. Er konnte Wunder wirken und wir nicht, oder? Oder hat jemand ein Wunder gewirkt, bevor dass er mit Jesus gestorben und auferstanden wurde, also wiedergeboren wurde? Ich denke nicht. Aber jetzt hat er mit uns getauscht. Er wurde der schwache Mensch am Kreuz. Er konnte sich nicht helfen, wie der Schächer neben ihm sagte, steig doch herab vom Kreuz und hilf uns und so weiter. Oder wie haben sie ihm gesagt, Arzt, heile dich selbst und so. Nein, er konnte es nicht mehr tun, weil er hat mit uns getauscht. Er nahm unsere Schwachheit, aber wo ist seine Kraft hingekommen? Sie ist auf uns übertragen worden. Wir haben Kraft aus der Höhe empfangen durch den Heiligen Geist. Wir checken es oft bloß einfach nicht und benutzen es nicht. Die Herrlichkeit Gottes ist von Jesus übergegangen auf uns, die wir glauben. Uns hat er den Geist der Herrlichkeit gegeben, damit wir jetzt in ihm geistlich stark sein können und dass wir in seinem Namen übernatürliche Dinge tun können. Er sagte sogar, wir sollen auch die Werke tun, die er getan hat. Das ist in Johannes 14,12. Dann wurde getauscht am Kreuz unsere Armut gegen seinen Überfluss und seinen Reichtum. Dieser Jesus, er war reich. Er war der Sohn Gottes. Er war reich in allem. Und um unsertwillen wurde er arm. 2. Korinther 8,9. Ganz deutlich geschrieben. Am Kreuz, als er dort hing, besaß er nichts mehr. Auch nicht den sogenannten Lendenschutz, den man ihm da angedichtet hat. Seine Kleider wurden zerteilt. Das beste Stück wurde verlost. Er hatte nichts mehr. Außer die Dornenkrone. Aber auf die hätte er auch wahrscheinlich gerne verzichten können. Das kann man vorstellen, dass das verdammt unangenehm war, das Teil. Aber eben, er nahm unseren Platz der Armut ein und wir in ihm seine Stellung. Und damit können wir in ihm alle Zeit, in allem Genüge und sogar Überfluss haben. Ja, 2. Korinther 9, 8 steht es drin. Und er hat uns dadurch mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt gesegnet in ihm. Epheser 1, 3 könnt ihr das nachlesen. Dann wurde der Fluch zum Segen. Das ist auch ein Tausch. Als Jesus am Kreuz hing, nahm er den Fluch des Gesetzes auf sich, der in 5. Mose 28 beschrieben ist. Den hätten eigentlich wir auf uns, diesen Fluch. Und das hört sich gar nicht gut an, wenn man das liest. Aber der am Holz hängt, ja, oder verflucht ist der, der am Holz hängt. Galater 3, 13 und 14. Und das legitimiert uns, im Segen Abrahams, im Segen Gottes zu leben. Weil wir jetzt Abrahams Nachkommenschaft sind und damit Erben Abrahams. Galater 3, 9 und 29 beschreibt uns das ganz klar. Also das ist Gottes Plan und Wille, dass wir nicht mehr verflucht sind, sondern gesegnet sind in allen Dingen. Verdammnis wurde getauscht zur Rechtfertigung, weil Jesus wurde verdammt. Als Jesus starb, ging er in die Hölle, in die Finsternis. Er blieb aber nicht dort. Gott hat ihn wieder herausgeholt, weil die Sünde wurde damit gesühnt. Und war, da er selber wirklich sündlos war, kam er auch wieder heraus und stand wieder von den Toten auf. Für uns zur Rechtfertigung. Aber Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen, heißt es in Jesaja 53, 10. Und das ist ja schon brutal. Er ließ seinen eigenen Sohn da foltern und kreuzigen und dann hat es ihm auch noch gefallen. Wie kann das sein, dieser Gott, der doch der liebe Gott ist? Ganz einfach, weil Jesus dort zur Sünde wurde und er sah nicht mehr seinen geliebten Sohn in ihm, sondern er sah die Sünde. Und darum hat es ihm gefallen, die Sünde zu sühnen an diesem Menschen und damit von uns wegzutun, damit wir gerechtfertigt werden können. Er sah schon, dass wir, die wir an ihn glauben, damit gerechtfertigt werden, dass das Opfer für uns gültig wird. Unsere Rechtfertigung aus Glauben, Römer 3, 24. Und es ist keine Verdammnis mehr für alle die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, für alle die, die an Jesus und sein Opfer glauben, sagt uns auch Paulus im Römerbrief 8, 1. Trennung von Gott gegen Gemeinschaft mit Gott. Der nächste Tausch. Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, der hat es nicht nur einfach so gesagt, es ist tatsächlich so gewesen. Gott, der Vater, hat ihn verlassen, weil Gott mit einem Sünder keine Gemeinschaft hat. Geht nicht. Darum hat er ihn verlassen. Aber jetzt sind ja wir keine Sünder mehr, weil wir Gerechtigkeit bekommen haben. Jetzt können wir mit ihm, mit Gott, Gemeinschaft haben. Durch sein Blut, durch Jesu Blut, sind wir jetzt mit Gott versöhnt, sagt Kolosser 1, 22. Ja, das trennende Element ist beseitigt, die Sünde ist gesöhnt. Wir haben Zugang zu Gott, zur Gnade und wir dürfen uns ihm ganz einfach nahen. Jakobus 4, 8 sagt uns das. Und dann naht er sich auch zu uns. Dann ist die Rebe wieder am Weinstock, wenn wir uns ihm nahen. Ja, wenn die Rebe bloß den Weinstock von der Ferne sieht, verdorrt sie. Die Rebe muss am Weinstock sein, um Nahrung zu bekommen. Der Christ muss nahe bei Jesus, bei Gott sein, mit ihm in Gemeinschaft sein, um von dieser Fülle Gottes zu ziehen und den Segen zu empfangen und all die guten Dinge, die eingetauscht wurden. Eine Fernbeziehung mit Gott, die geht nicht. Auch wenn man manchmal meint, das ist eine Fernbeziehung. Aber das stimmt nicht. Dann hast du einen falschen Blickwinkel. Über den Geist ist er uns nahe, sagt die Schrift. So, dann wurde getauscht. Ablehnung zur Annahme, zur Versöhnung. Jesus wurde von Menschen und von Gott abgelehnt, als er zur Sünde wurde. Ja, und wir wurden dahingehend von Gott, von unserem himmlischen Vater, angenommen. Wir sind mit Gott versöhnt, sagt uns Römer 5, Vers 10. Tod ist getauscht worden gegen ewiges Leben. Der Tod von Jesus am Kreuz hat uns ewiges Leben beschert. Das ist auch so ein Punkt. Wenn man so hört, ja, wir haben ewiges Leben, blablabla. Aber das bedeutet was. Das haben wir schon seit dem Tag unserer Wiedergeburt. Wir können empfangen aus diesem ewigen Leben. Wir können Kraft und Segen empfangen. Und wenn wir einmal diesen irdischen Körper ablegen oder wenn er verwandelt wird bei der Wiederkunft Jesu, dann geht das ewige Leben weiter. Bei den anderen, die haben den ewigen Tod. Üble Sache, das sehen wir, von was wir eigentlich errettet wurden. Oder möchte von euch jemand den ewigen Tod haben? Puh, lieber nicht. Römer 6,23 sagt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also die Folge, der Lohn der Sünde ist Tod, ewiger Tod, aber Gottes Gnadengeschenk, ewiges Leben und wie? In Christus Jesus, im Glauben an Christus Jesus. So sagt es die Schrift sehr klar und deutlich. Oder auch hier Jesus selber, Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das ewige Leben übergegangen. Halleluja, Halleluja. Wir kommen nicht ins Gericht. Wir brauchen nicht vor dem Richter antreten, jetzt wirst du verurteilt. Gut, das heißt, treten wir an und hören wir unseren Freispruch, das mag sein. Aber wir sind, sagt er hier, vom Tod ins Leben übergegangen. Da haben wir noch einen Punkt. Tausch am Kreuz. Das Gesetz der Sünde gegen das Gesetz des Geistes. Das heißt, Jesus hat das Zeitalter des Gesetzes beendet. Das Gesetz des Mose ist mit Jesus zu Ende gegangen. So kann uns das Gesetz des Mose die Gebote nicht mehr verklagen, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat. Das ist das Schöne. Das Gesetz an sich war ja nicht schlecht, aber es hat eben die Menschen nicht verändert, nur übertüncht. Aber Jesus hat dieses ganze Gesetz vollkommen erfüllt. Er hat keines der Gebote übertreten. Ja, das müssen wir wissen. Und er hat es noch auf eine zweite Art erfüllt. Als er Sünder wurde am Kreuz, hat er es wieder erfüllt. Denn das Gesetz hat den Tod gefordert. Und er hat es wieder erfüllt, indem er für uns als Sünder starb. Also dieses Gesetz ist erfüllt, es ist erledigt. Wir brauchen es einfach nicht mehr. Er hat die Todesstrafe erlitten und damit ist alles erledigt an unserer Stelle. Nicht wir müssen es, sondern er hat es bereits. Und dann hat das Gesetz des Geistes in Kraft getreten, ein neues Gesetz. Eine Gesetzmäßigkeit des Glaubens und der Liebe. Ja, das sind die Gebote des Neuen Testaments, an ihn zu glauben und einander zu lieben. Mehr ist es nicht. Ja, wirklich zu lieben, meine ich natürlich. Ja, nicht die falsch verstandene Liebe, die die Welt als Liebe verkauft. Ja, da kommen wir dann in Bredouille, wenn wir es so sehen. Aber die Sklaverei des Gesetzes des Mose ist zu Ende mit Jesus. Er hat uns herausgekauft. Da haben wir gesagt, Lösegeld hat er bezahlt, herausgelöst aus diesem System des Gesetzes, alles halten, weil sonst muss ich sterben. Kann man nicht alles halten, muss ich sterben. Das ist so diese Prämisse des Ganzen. Aber wir, sagt uns die Schrift, haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so wie es unter dem Gesetz war, sondern wir haben jetzt einen Geist der Sohnschaft und wir dürfen unseren Gott Papa nennen. Und er ist auch unser Papa. Der himmlische Papa, Vater Gott, kannst du im Römer 8,15 nachlesen. Gut, also wir waren Sünder, wir waren in einem hoffnungslosen Zustand, auf Ewigkeit verloren und verdammt, ohne irgendeinen Ausweg, ohne irgendein Hintertürchen. Aber Gott hat eingegriffen. Ja, dieser miserable Zustand, den wir hatten, er wurde auf Jesus übertragen. Das ist bereits geschehen. Das ist vollbracht, hat Jesus selber am Kreuz gesagt. Es ist vollbracht. Ja, überzeuge dich selber davon, indem du deine Bibel studierst. Dann siehst du schwarz auf weiß. Ja, weil du kannst mir vielleicht unterstellen, dass ich was Falsches predige. Darum ist es besser, du studierst selber deine Bibel und liest es nach. Darum sage ich ja immer die Bibelstellen dazu. Sicher kostet Zeit, ja, aber es lohnt sich, ich kann das nur sagen. Wenn du die Bibel selber studierst, geht es noch tiefer in dein Herz hinein und bewirkt genau das, was es sagt. Gut, also wenn du dir vorstellst, wie ein Mensch aussieht, wenn man ihn so misshandelt und foltert wie Jesus, ja, dann weißt du, von was du rausgekommen bist, was dir, ja, kann man sagen, entgangen ist. Gott sei Dank ist es dir entgangen. Aber stell dir auch mal vor, wie Jesus war, als er in seinem Dienst war, als dieser vollkommene Mensch, sündlos, gerecht, heilig, voll Heiligen Geistes, kerngesund und fit, ein Mensch außerhalb des Sündenfalls, nicht von Adam abgestammt. Ein göttlicher Mensch. Ja? Er hat sich ja nicht bloß als Spaßmenschensohn bezeichnet, sondern weil dieser Titel auch im Propheten Daniel, glaube ich, ihm gegeben wurde. Und es bedeutet, der menschliche Sohn Gottes. Ja, darum Menschensohn, der menschliche Sohn Gottes. Plötzlich hatte Gott einen Sohn, der Mensch war. Gott und Mensch gleichzeitig. Ja, das ist das Interessante. Und so war er unterwegs, als Mensch, aber mit göttlicher Herrlichkeit umkleidet. Und dieser Jesus hat diesen vollkommenen Zustand abgelegt und hat unseren miserablen Zustand angenommen. Und jetzt dürfen wir seinen vollkommenen Zustand für uns annehmen. Seinen vollkommenen Zustand. Den hat er uns zur Verfügung gestellt. Das möchte er sogar. Sonst würde Jesus vielleicht traurig auf seinem Thron sitzen und sagen, jetzt habe ich das alles getan und keiner nimmt es an und keiner glaubt mir. Ja, frustrierend, oder? Und dann, ja, so ist auch, dass dieses Erlösungswerk sich an uns auch zeigt. Nicht, dass du bloß sagst, Jesus trug meine Krankheiten, aber bin halt immer noch krank. Das passt dann nicht zusammen. Da muss sich was verändern. Dann sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, wo wir sein sollen, oder? Also sein vollkommener, gesunder Zustand, gerechter Zustand muss auf uns übertragen werden. Sonst passt es nicht zusammen. Und den Teil A hat Jesus getan. Teil A, als er am Kreuz hing und alles auf ihm gelandet ist, der ist vollbracht, den kann niemand mehr ändern. Das ist fix, das ist festgeschrieben und es ist einfach passiert. Gott, der Vater, hat alles auf den Leib von Jesus übertragen, bei diesem Tausch. Aber jetzt ist der Teil B. Der Teil B ist es, dass sein Zustand auf uns übertragen wird. Und das ist unser Teil, wo wir unseren Glauben aufbauen und einsetzen müssen. Also es muss auf uns überströmen, es muss auf uns übertragen werden. Und da kommt unser Glaube ins Spiel, dass wir erstens das wissen und zweitens, dass wir das für uns annehmen, ein Bewusstsein dafür entwickeln. Nicht nur im Kopf wissen, sondern eine Überzeugung im Herzen zu bekommen. Und das ist mit Studieren, darüber nachdenken, meditieren und aussprechen verbunden. Das Erlösungswerk muss auch auf unsere natürlichen Bereiche überströmen. Ob es nun eine Heilung ist, ob es nun eine Rechtfertigung ist gegenüber der Sünde, eine Vergebung, ein Segen, weil er um unseretwillen arm wurde. Und was ich heute alles so gesagt habe, das muss überströmen und es kann auch überströmen auf unsere irdische Ebene, von der geistlichen auf die irdischen Ebene. Denn im Geistlichen ist ja eigentlich alles vollbracht, es ist geschehen. Aber unser Glaube muss es ergreifen, diesen Tausch, dieses Erlösungswerk. Ja, und zumindest stückweise das Ding zum Abschluss zu bringen. Ja, dass eine Heilung geschieht, weil Jesus die Krankheit auf sich nahm. Ja, dass ein Segen fließt, weil Jesus für uns zur Armut wurde, weil er sich geopfert hat und nichts mehr besaß und so weiter. Weil sonst hätte ja Jesus da am Kreuz umsonst für uns gelitten. Also muss eine Manifestation dieses Erbes in ihm, dieser Erlösung und Heilung und so weiter, stattfinden. Und das ist völlig legal. Ja, man fühlt sich manchmal so unwürdig und so, nein, ob ich das überhaupt, aber das ist ein falsches Gedankengut. Da ist das noch nicht in dein Bewusstsein gedrungen. Genau du und ich und alle die, die wirklich an Jesus glauben, die nicht bloß religiös sind, christliche Religion ist nämlich was anderes, als wie ein christlicher Glaube oder ein echter Glaube. Für uns, die wir glauben, ist es legal. Und so soll es auch geschehen. Und das will der Herr. Nicht, dass jemand denkt, das will er gar nicht. Doch, weil das sehen wir ja an dem, dass er alles auf Jesus gelegt hat, was er von uns weggenommen hat. Also ist es sein Wille. Und durch wen geschieht es? Durch den Heiligen Geist. Er ist der, der jetzt für uns Wunderwerke wirkt, sagt uns die Schrift. Und wenn wir uns zu ihm nahen, in seine Gegenwart treten, im Bereich des Geistes treten und mit voller Glaubensüberzeugung im Herzen und den entsprechenden Bekenntnissen, dann wird es auch diese Kraft aktivieren, die notwendig ist, dass es in die natürlichen Bereiche überströmt. Ja, unser Glaubensbekenntnis ist der Schalter. Ja, und da meine ich nicht ein Lippenbekenntnis, sondern ein Glaubensbekenntnis. Und wenn der Glaube noch nicht so stark ist, dann fang aber zumindest schon mit den Lippen an. Ja, weil das baut deinen Glauben schon auf. Es soll sein vollkommener Zustand, also nicht sein Aussehen, dass jemand meint, jetzt muss ich dann so aussehen oder werde ich so aussehen wie Jesus. Es weiß ja keiner, wie er wirklich ausgeschaut hat. Alle haben jetzt von dem Grabtuch aus Turin da ein Abbild so gemacht. In Wirklichkeit möchte ich das bezweifeln, dass er so aussah. Okay, also, und sein vollkommener Zustand soll Stück für Stück und immer mehr auf uns überströmen. Und das tust du auch deinen Teil dazu, indem du sagst, ich nehme das für mich an. Ich nehme dieses Erlösungswerk für mich an. Ich nehme seinen Zustand für mich in Anspruch. Ich nehme ihn an im Gebet. Das ist ja Wahrheit. Nimm sie an. Sie steht für jeden Glaubenden zur Verfügung. Weil nirgends in der Bibel heißt es, dass er nur von bestimmten Leuten die Leiden und Krankheiten und Sünden getragen hat, sondern von allen. Weil er hat die Sünde Adams getragen. Ja, das war die Sünde schlechthin. Und das ist die Sünde der Welt, was heißt das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggenommen hat. Genau das ist passiert und deshalb sehen wir, er hat die Sünde von allen genommen. Und Realität und wirksam wird es für den, der es glaubt und mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, wie Paulus in Römer Kapitel 10 schreibt. Also entwickle ein Bewusstsein dafür. Er ist ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ja, da nützt es dir nichts, wenn du auf eine Party nach der anderen gehst, da entwickelst du kein Bewusstsein. Da hörst du vielleicht bloß anderes Zeug und machst eigentlich mehr Rückschritt. Das sollte dann nicht so sein. Weil der irdisch gesinnte Verstand, den wir auch noch immer mitschleppen, der hat mit diesem, was ich jetzt hier gelehrt habe, Probleme. Ganz ehrlich gesagt. Der irdisch gesinnte Verstand sagt, naja, wäre schön, aber ist halt nicht so. Schau hier hin, schau da hin. Und der war auch so gläubig und ist auch gestorben und so weiter. Hat auch so viel gelitten. Das denkt der irdisch gesinnte Verstand. Aber das ist nicht das, was uns das Evangelium vermittelt. Und da müssen wir immer wieder entscheiden, was glaube ich jetzt? Dem Evangelium oder meinem Verstand, meinen Augen, meinen Ohren und was der und der gesagt hat oder getan hat. Das ist der Knackpunkt der Sache. Ist nicht unbedingt einfach, dieser Kampf des Glaubens. Aber, also wie Paulus sagt, ist der gute Kampf des Glaubens. Rechtmäßig ist alles, indem dass du von Neuem geboren wurdest, für dich parat gelegt. Und ja, es kann auch auf dich übertragen werden, weil wir sind ein Teil von seinem Leib. Gut, leider checken viele Christen diese geistlichen Dinge, diese Dinge der himmlischen Welt nicht. Und sie fallen eher wieder zurück in so ein religiöses, schwaches und gesetzliches Christentum. Ich sage wirklich leider, weil ich habe schon zu viele Christen erlebt und gesehen, die eben wieder in dieses religiöse, schwache, gesetzliche Christentum zurückgefallen sind. Und da meine ich jetzt nicht nur, weil sie wieder in die katholische Kirche gegangen sind, sondern auch viele freichristliche Christen sind unterm Strich in so ein, ich kann diesen Zustand gar nicht. Er ist schon gläubig, an Jesus gläubig, aber irgendwie doch nicht gläubig, was er gesagt hat. Und schwach halt einfach. Und das ist viel an Mangel an Erkenntnis dieser Dinge des Evangeliums. Und deshalb arbeiten wir mit diesen Lehren daran, dass das nicht passiert, sondern dass wir immer stärker im Glauben werden, stärker in der Wahrheit, weil die Wahrheit sagt, Jesus macht uns frei. Dass wir eine volle Überzeugung im Herzen von diesen Dingen haben. Und dass wir durch Glauben alles von Gott haben können. Gott hat ja keinen Mangel. Gott muss nicht haushalten und sagen, jetzt habe ich das nur noch dreimal auf Lager. Jetzt muss ich warten, bis ich da irgendjemanden mal wieder damit segnen kann. In ihm ist die Fülle. Ja, denkt man, das ist immer falsch. Und manche denken, ja, Gott hat mir das geschickt, ich muss für ihn leiden, ich muss, keine Ahnung, jetzt hat er mir zur Buße irgendwas aufgelegt. Alles Humbug, alles Käse, entspricht nicht dem Evangelium. Der Vater hat Jesus nicht umsonst für dich und für mich eingetauscht. Er hat nicht umsonst bezahlt und wenn bezahlt ist, ist bezahlt. Wenn Lösegeld bezahlt ist und das Lösegeld angenommen wurde, dann ist Freispruch. Ganz klar, oder? Jesus will sehen, wie sich sein Leiden am Kreuz dort für ihn gelohnt hat, sagt uns Jesaja 53, 11. Ja, er will sehen, er will Frucht sehen von seinem Leiden. Und das kann er sehen, indem, weil wir glauben und dementsprechend das empfangen. Ja, das lesen wir vor, Jesaja 53, 11. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich daran sättigen. Ja, er sieht es, wenn jemand gläubig wird. Er sieht es, habe ich wieder für einen gelitten, habe ich wieder für einen Erlösung erwirkt und so weiter. Wenn jemand geheilt wird, ja, jetzt hat er es geschafft, jetzt. Ja, aber viele denken so, ja, wenn der Herr will, wird er mich heilen, wird er was tun. Und wenn nicht, dann kann ich gar nichts machen, muss man halt ganz viel beten. Es hat nicht mit viel Beten zu tun, sondern man hat mit echtem Glauben im Herzen zu tun. Ja, die zu Jesus gekommen sind und geheilt wurden, die hatten großen Glauben. Er hat immer gesagt, ah, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der hat nie gesagt, ey, du hast aber viel gebetet, ja, jetzt ist der Sack voll, jetzt kann ich dich heilen. Das ist falsches Denken, das ist religiöses Denken. Lauter Lügen Satans. Und diese Lügen Satans berauben die Christenheit. Schade, aber es ist leider so. Gut. Bei Jesu Wiederkunft wird natürlich diese Sache, dass wir ihn angezogen haben, dass wir seine totale Vollkommenheit haben, erst ja, richtig offenbar. Dann ist alles paletti. Ja, wenn ich lese in 1. Johannes 3,2, schreibt der Johannes, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wenn Jesus kommt, werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und werden wir genau sehen, wie er aussieht. Aber dann werden wir in dem Moment ihm gleichgestaltet. Unsere Leiber werden verwandelt, wir werden sein wie er. Dann ist es vollkommen, dieses Erlösungswerk. Jetzt können wir teilweise, ja, wenn jemand einen Riesenglauben hat, vielleicht auch schon mehr, aber jetzt können wir noch teilweise diese Dinge empfangen. Ja, jetzt haben wir noch dieses Problem mit unserem Leib der Niedrigkeit, wie der Paulus das bezeichnet, im Philipper 3, 21. Da heißt es, der Herr, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Ja, wenn Jesus kommt, wird er unseren Leib jetzt, ein Leib der Niedrigkeit, verwandeln in Gleichgestalt mit seinem Leib. Voller Herrlichkeit. Aber jetzt haben wir diesen Leib der Niedrigkeit. Er befindet sich noch auf der Ebene des Natürlichen. Und darum wird dieser Leib hier immer wieder Schwierigkeiten haben und bekämpft werden und kann krank werden und kann sündigen und so weiter. Deshalb müssen wir immer unseren Glauben dagegen stellen, ja, damit wir nicht plötzlich wieder anfangen, oh, jetzt habe ich gesündigt, oh, jetzt werde ich gestraft. Der Glaube sagt was anderes. Ich bin versöhnt mit Gott. Die Strafe lag auf ihm. Ja, und wenn ich gesündigt habe, wird mir vergeben. Denn der Leib der Niedrigkeit ist einfach momentan noch nicht verherrlicht, ist noch nicht auf der geistlichen Ebene angekommen. Ja, unser Geist schon, aber der Leib noch nicht. Unser Leib steht noch sozusagen in der Warteposition, bis Jesus wiederkommt. Aber unser Leib hat schon die Garantie, dass das geschehen wird, dass er verherrlicht wird. Ja, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du vorher schon verstorben bist, bei der Auferstehung, dann nimmst du die Gestalt von Jesus voll und ganz an und verherrlicht. Ja, du wirst schon noch du sein, ja. Aber diese Vollkommenheit und diese Herrlichkeit von Jesus wirst du auch an deinem Leib tragen. Aber jetzt, wir müssen immer schauen, dass wir bei dem Jetzt bleiben. Ja, weil so viele Christen beschäftigen sich mit dem, was sein wird, der Offenbarung und Schlacht von Armageddon und so weiter und so fort, oder mit alttestamentlichem Zeug, das nützt uns heute gar nichts. Du musst deinen Glauben für hier, heute und jetzt aufbauen und trainieren und einsetzen. Darum brauchst du jetzt das Bewusstsein, was am Kreuz geschehen ist, und dass du das jetzt annehmen musst, damit es für dich jetzt zum Wirken kommt. Ja, und darum brauchen wir eben jetzt diese Übertragungen auch auf uns, was auf Jesus übertragen wurde, von unserem Schlechten auf sein Vollkommenes muss jetzt auf uns übertragen werden. Und das wirkt der Heilige Geist, wenn du deinen Glauben dementsprechend ausrichtest. Der Heilige Geist wird eine Lüge nicht bestätigen. Er wird nur die Wahrheiten bestätigen. Ja, und man hört auch immer wieder oder liest immer wieder von Wunderheilungen. Und manche haben auch selber schon ein Heilungswunder erlebt, oder? Also sehen wir, die Möglichkeit besteht. Ja, und wenn dich Krankheit, Gebrechen, Schwachheit, Schmerzen, Nöte, Mangel, was es immer auch ist, Ängste und Sorgen bedrängen, gegen dich ankämpfen und deinen Leib der Niedrigkeit attackieren, dann besinne dich immer auf den Tausch am Kreuz. Schau immer auf das Kreuz, auf Jesus, was er da getan hat, und proklamiere diese Wahrheiten. Jesus hat auch immer wieder dem Satan die Wahrheit entgegengehalten und hat gesagt, es steht geschrieben. Und dann musste der Satan unverrichtete Dinge immer wieder abdeckeln und hat ihn dann auch in Ruhe gelassen, weil er gemerkt hat, komme nicht ran. Da hole ich mir immer bloß ein blaues Auge bei dem. Also dieser Tausch am Kreuz, unser Tausch mit Jesus, muss auch den Teil B erfüllen, dass es auf uns sein Zustand, sein Segen, seine Herrlichkeit übertragen wird. Und dann geschieht eben Heilung und Befreiung und Segen, je nachdem, wo es notwendig ist. Es gibt immer wieder mal Zeugnisse, Berichte, wo Christen kurz in den Himmel schauen durften und sie berichteten dann, dass sie dort ihre verstorbenen Angehörigen gesehen oder sogar gesprochen haben. Aber sie haben alle immer gesagt, ja, sie waren so im Alter, so um die 30 Jahre. Egal, ob sie als Baby oder als Greis gestorben sind, sie waren immer so in diesem besten Alter. Also in ihnen hat Jesus äußerlich auch Gestalt angenommen. So könnte man das vielleicht feststellen, oder? Darum ist auch unser himmlischer Papa nicht der alte Mann mit dem grauen, weißen Bart, wie man ihn immer darstellt. Sondern er ist Gott, ewig jung. Er ist ewig. Ich glaube, tun wir uns jetzt schwer, das zu beschreiben, aber wir werden ihn sehen, wenn wir eben verherrlicht sind. Also geh und nimm deinen Glauben in die Hand, geh ins Gebet des Glaubens, tritt in Kontakt mit deinem himmlischen Papa, der himmlischen Welt, empfange, entscheide dich zu empfangen, die Übertragung des Zustandes vom Leib Jesu auf deinen Leib. Ja, du kannst es tun, das ist rechtens. Der Paulus sagt, wir auf Christus getauft wurden, wir haben Christus angezogen, in Galater 3, 27. Ja, und nicht bloß innerlich, sondern auch einmal äußerlich, oder? Ihn angezogen, seinen gesunden, fitten Zustand, seinen Segen, seine Kraft und so weiter. Stütze dich auf die Botschaft vom Kreuz. Und da kannst du das unterstützen, indem das Handauflegungen geschehen mit Gebet und Sprechen von Befehlen, indem das vielleicht auch mal ein Dämon ausgetrieben wird und ein Fluch gebrochen wird. Oder wenn du in einer Gemeindeversammlung bist, unter dem Lobpreis oder unter dem Hören der Predigt des Wortes Gottes, überall da kann das geschehen. Weil da ist der Heilige Geist dabei, da ist er drauf. Wenn natürlich irgendein religiöser Schrott gepredigt wird, da ist er nicht drauf. Da schwirren dann religiöse Geister durch die Gegend, die den letzten Funken Glauben auch noch aus dem Herzen stehlen. Und dann warne ich immer ein bisschen. Nicht alles, wo Christus draufsteht oder wo christlich sich anhört, ist Christus drin. Wenn es nicht der Wahrheit entspricht, ist es schädlich für einen Christen, wenn er es nicht erkennt, dass es nicht die Wahrheit ist. Sprich das Gebet des Glaubens an die Wahrheiten von Gottes Wort. Vorausgesetzt, du kennst das Wort Gottes. Es gibt Christen, die lesen es nicht. Die lesen nicht in der Bibel, einmal im Monat vielleicht ein Kapitel, wenn überhaupt. Das funktioniert nicht. So, dann gibt es noch eine letzte Methode, wie man diesen Tausch am Kreuz im Glauben aktivieren kann oder untermalen kann. Das ist das Abendmahl. Denn da hast du sogar was in der Hand und vor Augen, etwas Symbolisches, aber Sichtbares. Und es hilft deinem Glauben, dieses Brot und dieser Wein ist Jesu Fleisch und Blut. Und wenn du das isst und trinkst, dann nimmst du das auf, ja, bildlich gesprochen oder in deinem Fall auch sogar natürlich. Du nimmst sein Fleisch und sein Blut auf, du nimmst es zu dir. Jesus gesagt beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern, das Brot ist mein Leib und dieser Wein ist mein Blut. Kannst du in Matthäus 26 nachlesen. Er gab seinen Leib für uns als Opfer. Wir essen damit von seinem vollkommenen Leib, von seinem Fleisch. Und durch den Glauben nehmen wir dieses Brot als sein Fleisch an, obwohl es ein Brot ist. Es wird nicht jetzt plötzlich in deiner Hand bumm Fleisch. Aber der Glaube sieht es an als sein Fleisch. Und mit dem Blut ist es das Gleiche. Es ist der Wein, ja, aber wir nehmen es an, als ist es sein Blut. Sein heiliges, sündloses, reines, göttliches Blut. Und so kann auch Übertragung geschehen, weil ein Glaube dort reingesetzt ist. Ich habe schon manche Zeugnisse gelesen, dass jemand, als er Abendmahl so bewusst nahm, auch dabei geheilt wurde. Alles möglich. Es ist egal, es muss nur der Glaubensfunke überspringen. Jesus sagte, es ist wahrhaftige Speise in Johannes 6, 55. Sein Blut und sein Fleisch ist wahre Speise. Ja, du kannst vielleicht auch sagen, beste Medizin. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist auch so ein Punkt noch. Da bleibt die Rebe am Weinstock, wenn du das regelmäßig isst und trinkst im Glauben. Wenn du es nur natürlich jetzt so als Ritual tust, weil es jemand gesagt hat, dass man das tun soll, wird es nicht recht viel bringen. Es ist besser vielleicht wie nichts, aber tust bewusster. Mach dir die Sache bewusst. Schau auf dieses Werk am Kreuz, auf diesen Tausch. Wir sollen es zu seinem Gedächtnis essen und trinken, sagt Jesus. Nicht, ah ja, da war mal irgendwas, ja, da muss man im Gottesdienst, da muss man mal irgendwann so ein Stück Brot essen oder Oblate und einen Saft oder einen Wein trinken. Genaueres weiß man nicht so ungefähr, ist ein bisschen komisch, oder? Klingt so komisch, warum soll ich jetzt, bin doch kein Menschenfresser oder so, kann sich vielleicht der eine oder andere denken. Aber nein, es geht darum, dass wir uns daran erinnern. Besser gesagt, dass wir es nicht vergessen, was da am Kreuz er für uns getan hat, was da eingetauscht wurde. Dass wir es im Bewusstsein behalten und ja, nicht aus den Augen verlieren. Weil das ist das Zentrale des Evangeliums, diese Sache. Du kannst viel, viel wissen von der Bibel und so weiter. Aber wenn das der Punkt, wenn nicht das Zentrale ist, ist das andere auch für nichts. Da wirst du höchstens ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, ein gesetzlicher Heini und sonst was. Aber das funktioniert nicht, weil da wirst du nicht vom Gesetz des Geistes geleitet, ja, sondern vom Gesetz des Buchstaben und des Todes. Und das ist übel. Der Beweis, was ich jetzt gesagt habe, lese ich vor. Das ist Paulus, als er auch über das Abendmahl lehrte, 1. Korinther 11, 23 geht's los. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ja, zur Erinnerung, dass wir frisch im Gedanken bekommen, was am Kreuz wirklich geschah. Die Israeliten, die haben ja zum ersten Mal dieses Paschalam geschlachtet. Das war noch mehr ein Bild hin auf dieses echte Paschalam, Jesus am Kreuz war. Aber selbst da war eine Riesensache. Ja, da waren die Hunderttausende oder Millionen Israeliten, Sklaven in Ägypten, ausgeschunden, am Hund wahrscheinlich, weil warum wollten sie weg? Weil es ihnen schlecht gegangen hat und ja, sie wurden auch, weil sie weg wollten, noch stärker traktiert und belastet. Und dann haben sie dieses Abendmahl gefeiert, alle Familien, dieses Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gestrichen. Und was ist passiert? Am nächsten Tag, heißt es in der Schrift, war kein Gebrechlicher oder kein Strauchelnder unter ihnen. Sie wurden über Nacht alle topfit gemacht. Alle wurden sie geheilt, weil sie eben dieses Paschamal genommen haben. Psalm 105, Vers 37 bestätigt es. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold und kein Strauchelnder war unter seinen Stämmen. Also kein Strauchelnder oder kein Gebrechlicher, heißt es in anderen Übersetzungen, war dabei. Die waren alle fit. Und Silber und Gold, also einen Segen, haben sie auch noch mitbekommen. Das hat dieses Paschalam, das sie da im Glauben nahmen, bewirkt. Das Opfer hat es bewirkt. Ja, und so strömt Jesu Persönlichkeit, Jesu Charakter, Jesu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gesundheit auf uns über, wird an uns und durch uns sichtbar. Und dann werden wir Christen nicht bloß sagen, dass wir gerecht und heilig sind, dann werden wir es auch sein und auch nach außen darstellen. Das ist ein Unterschied, ja. Es nützt ja nichts, wenn jemand in der Gemeinde sich so heilig gibt und als gerecht bezeichnet und die ganze Woche traktiert er seine Familie oder seine Arbeitskollegen oder sonst irgendeinen Nachbarn oder sonst jemanden. Dann passt es nicht zusammen, oder? Dann hat Christus Jesus in dem noch nicht Gestalt angenommen. Dann war es bloß ein Plapperer. Aber Paulus sagt, dass Jesus in uns Gestalt annehmen soll. Und dann hat er selber von sich gesagt, in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich tue nicht mehr das, was ich will und meine Begierden und Hauptsache mir geht's gut, sondern er lässt Jesus in sich leben. Und er lässt Jesus fließen. Das ist eine ganz andere Lebensart. Gut, auf jeden Fall, es muss jetzt stattfinden. Glaube ist immer jetzt und jetzt musst du diesen Tausch annehmen. Sonst wird es nie was. Auch wenn du es nicht gleich siehst, aber bleib immer in jetzt. Jetzt nehme ich es auf. Jetzt nehme ich diesen Tausch am Kreuz an. Jetzt nehme ich Jesu vollkommenen Zustand für mich an und so weiter. Also da müssen Christen umdenken und nicht bloß immer meinen, ja, der Herr wird vielleicht einmal irgendwas für mich tun, wenn ich viel genug bete. Das ist einfach nicht der biblische Glaube. Das ist ein Glaube, ja, aber es ist nicht der biblische. Okay, Leute, da hören wir jetzt auf, sonst sprengen wir den Rahmen total. Jetzt machen wir noch kurz Lobpreis, oder?